die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich bin da so froh, dass du erklärt hast, was Pfingsten ist. Und als ich auf der Straße Menschen gefragt habe, was denn Pfingsten ist, da haben sie gesagt, Weihnachten, dicke Geschenke. Ostern, Osternest, Süßigkeiten, Eier. Pfingsten sind die Geschenke am geringsten. Also wissen Sie auch, was Pfingsten ist. Liebe Schwestern und Brüder, lassen Sie mich so ein paar Vorbemerkungen machen. Jeder Christ ist berufen und begabt, seinen Platz in der Gemeinde einzunehmen. Ich frage mal, puzzeln oder puzzeln, je nachdem, wie Sie das ausdrücken. Die Schlauen sagen Puzzle, die normalen Sauerländer sagen Puzzle, völlig egal. Puzzeln Sie gerne, dann kennen Sie folgende Situation. Wenn das Bild fertig ist, manche haben ja so ein 1.500 Puzzle oder ein 2.000er, so eine ganze Wand voll. Und wenn das Ding dann fertig ist und ein Teil fehlt, dann ist das ganz schön ärgerlich. Ich erinnere mich an eine Situation, wo ich einen Hausbesuch gemacht habe. Die Dame hatte 1.500 Teile Puzzle in ihrem Schlafzimmer hängen. Und sie hat mir das gezeigt und hat gesagt, gucken Sie mal, das ist so mein Lebensweg. Aber ein Teil fehlt, sagt sie. Das Ding ist eigentlich wertlos. Ein Teil fehlt, sagt sie, das ärgert mich, das Bild hat einen Schaden. Und als Christen sind wir ja alle wie so ein paar Puzzleteile im Bild der Gemeinde. Vielleicht ist das ja bei Ihnen auch so. Und jeder von uns steuert einen wichtigen Teil zum Ganzen bei. Der Unterschied zwischen Puzzle und Gemeinde ist, dass die Gemeinde lebt. Dieses Bild ist tot. Aber Gemeinde lebt und es entsteht ein lebendiges Bild, was lebt und was lebt, ist in Bewegung. Es gibt ein schönes Morgenlied, in dem eine Zeile heißt, wir stehen im Glauben bis ans End. Und wenn Sie das noch einmal so überdenken, aber es ist nicht gut, im Glauben stehen zu bleiben. Schließlich sagt ja Gottes Wort, wer steht, der soll zusehen, dass er nicht auf die Schnauze fliegt. Wer steht, der soll zusehen, dass er nicht fällt. Und besser ist also, im Glauben zu gehen und darum ein Ziel zu erreichen. Hinzugehen zu den anderen, dass wir uns auf die Strümpfe machen zu denen, die auch noch hier wohnen, dass wir ihnen erzählen, was Gott für uns tut und was er getan hat. Und überall sind ja Ziele unverzichtbar, im Beruf, in unseren Beziehungen, in der Partnerschaft. Immer kommt es darauf an, dass wir miteinander zurechtkommen. Immer kommt es auf die Bewegung und auf die richtige Richtung an. Und das ist auch in der Gemeinde so. Und damit wir uns richtig verstehen, der Herr gibt das Ziel vor. Er baut sein Haus, nicht wir. Aber wir sind immerhin die Bausteine, und zwar die Lebendigen. Lebendig sind wir, wenn wir uns auf das Ziel hin bewegen, nämlich auf unseren Herrn Jesus Christus. Sehen Sie, ein Marathonläufer, wenn er seine 45 Kilometer geschafft hat oder 40 oder wie auch immer, und er ist dann am Ziel und er würde sagen, ich bin am Ende, dann ist das ein trauriges Wort. Es bedeutet aus und vorbei, vergeblich und vergänglich. Ziel ist ein befreiendes Wort, es bedeutet Höhepunkt, Krönung und Vollendung. Und was vorbei ist, verliert seinen Wert, das ist so. Deswegen unser Ziel, auch unsere gemeinsame Zeit, auch in der Gemeinde ist nicht auf ein Ende, sondern auf ein Ziel angelegt. Und entscheidend ist, dass wir am Ende unseres Lebens unser Ziel erreichen, das ewige Leben bei Gott in seiner Herrlichkeit. Sehen Sie, Paulus schreibt im 2. Timotheusbrief, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten und hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Und der Unterschied, ob jemand am Ende seines Weges oder am Ziel ist, entscheidet sich dann, ob seine Sache vorbei oder ob seine Sache erfüllt ist. Vorbei würde heißen, ich bin am Ende der Kraft, ich bin am Ende der Gesundheit, ich bin am Ende der Beziehung. Vorbei würde heißen, ich habe die Schnauze voll, ich gehe auch aus der Partnerschaft, weil ich die Faxen dicke habe. vorbei würde heißen, ich will nicht mehr, ich suche mir eine andere Gemeinde, weil ich die Faxen dicke habe hier. Und Jesus hat Weg und Ziel gegenüber nicht ausgespielt. Er hat Weg und Ziel miteinander verbunden. Der Lebensweg ist wichtig, weil er zum Ziel führt. Und das Lebensziel ist erreichbar, weil es den Weg dorthin gibt. Und in Jesus sind der Lebensweg und das Lebensziel versöhnt, denn sie sind eins. Das irdische Leben und das himmlische Ziel gehören zusammen. Und mit Jesus haben wir einen wirklichen Lebensweg, der schon hier erfülltes Leben gibt. Der uns schon hier so viel gibt, dass wir voll und ganz genug haben. Und mit Jesus haben wir ein wunderbares Ziel, das ewige Leben mit ihm. Und vom Ziel her werden andere Punkte auf dem Lebensweg sinnvoll und wichtig. Andere Punkte als die, die wir uns selber zurechtbasteln. Andere Punkte, wo wir meinen, wir sind die Macher. Wir machen uns unser Leben selber und alle anderen können sich gefälligst daraus halten. Nein, so geht das nicht. Gott hatte von Anfang an einen Plan und ein Ziel für die Menschen. Er schuf den Menschen zu seinem Gegenüber, also zu seinem Partner und will ewige Gemeinschaft. Wir sind also ausgerüstet mit Gaben von Gott und die sollen wir entdecken, ausüben in der Gemeinde zu deren Aufbau, nicht zu deren Abbau, wie unsere Kirche im Moment abbaut. Dazu sind wir nicht aufgerufen. Und dieses Anliegen liegt Paulus so sehr am Herzen, dass er den Christen in Ephesus aus dem Knast Folgendes geschrieben hat. Und ich lese uns den Predigttext aus dem Epheserbrief im vierten Kapitel, die Verse 11 bis 15. Da heißt es, einige hat er beauftragt, Gemeinden zu gründen, einige reden in Gottes ausdrücklichem Auftrag und andere gewinnen Menschen für Christus. Und wieder andere leiten die Gemeinde und unterrichten sie in Gottes Wort. Sie alle sollen Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde Jesu aufgebaut und vollendet werden kann. Und wenn das geschieht, werden wir im Glauben immer mehr eins werden und Jesus Christus, den Sohn Gottes, immer besser kennenlernen. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, in der Christus mit der ganzen Fülle seiner Gaben wirken kann. Dann sind wir nicht länger wie unmündige Kinder, die sich von jener beliebigen Lehrmeinung aus der Bahn werfen lassen und durch geschickte Täuschungsmanöver hinterlistiger Menschen irreführen lassen. Nein, stattdessen wollen wir an der Wahrheit des Evangeliums festhalten. Und durch die Liebe soll all unser Glauben und Handeln sich immer mehr an Christus ausrichten, der das Haupt dieser Gemeinde ist. Dieses Haupt bestimmt über den ganzen Leib, wobei die einzelnen Körperteile miteinander verbunden sind. Und jedes hilft auf seine Weise mit, dass der ganze Körper funktionsfähig bleibt. So wachsen wir in der Liebe zusammen zu seiner Gemeinde, die sein Leib ist. Vater, und wir wollen dich bitten heute Mittag, dass du uns dein gutes und heiliges Evangelium aufschließt, dass wir es begreifen, dass wir es mitnehmen und dass wir es in die Tat umsetzen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, was hier im Epheserbrief steht, ist natürlich nicht alles, was getan werden kann und soll, aber es ist ausreichend, dass wir uns einmal damit auseinandersetzen. Und das ist ja schon eine ganze Menge. Das ist schon mehr als so ein Dienstauftrag. Das ist eine ganze Menge an Dingen, die wir von Gott aufs Auge gedrückt bekommen. Ich sage das mal so platt. Da heißt es, wandelt würdig eurer Berufung als Kinder Gottes. Boah. Dann heißt es, ertragt einander in Liebe. Ach du liebe Zeit, wie schwer ist das? Wie gerne würde man manchem, aber ertragt einander in Liebe. Oder bewahrt die Einheit, die Gott gab und haut nicht ab. Das ist ja heute so, dass wir uns angewöhnt haben, wenn wir die Schnauze voll haben, dass wir eine andere Gemeinde suchen und sagen, ach, das ist nicht mehr meine Gemeinde. Nein, da ist es immer so komisch und die gucken mich immer so an und da ist die Liturgie so seltsam. Ich gehe, suche mir was Neues. Jetzt hat mir eine Frau gesagt, ich habe in der Bibel gelesen, ich soll mit Kopftuch beten, das machen die bei uns nicht. Ich suche mir eine Gemeinde, in der ich das tun kann. Ich sage, setz doch ein Kopftuch auf, wenn du willst, ist doch egal. Wenn du meinst, du solltest das tun, dann mach das doch. Nein, sagt sie, ich gehe lieber woanders hin. Mit verschiedenen Aufgaben verfolgen wir zwar alle das gleiche Gesamtziel, aber im Einzelnen verfolgen sie doch unterschiedliche Teilziele. Die Apostel, die Gesandten und Missionare bringen die gute Nachricht zu den Völkern und Kulturen. Und das ist eine Aufgabe der Gemeinde und diese Menschen sind Glieder dieser Gemeinde. Also wir. Und die Propheten sagen das Wort Gottes in eine bestimmte Situation hinein, sodass es die Gemeindeglieder in unserer Situation begreifen und dass es sie trifft, dass es ankommt. Und die Evangelisten wenden sich über die Gemeindegrenzen hin nach außen und bezeugen den noch nicht Christen ihren Glauben. Und da frage ich mich, ist das so bei uns? Bezeugen wir den Nicht-Christen unseren Glauben? Und die Pastoren oder Hirten betreuen die Gemeindeglieder und wir haben einen großen Bedarf an Hirten in unseren Gemeinden. Sie fehlen überall. Und die Kirche hat sie ja an der Zahl der Gemeindeglieder festgemacht. Wir haben heute noch pro 3.000 einen Pfarrer. Wir werden jetzt gegen Ende des Jahres pro 4.000 einen Pfarrer haben und im nächsten Jahr pro 5.000. Da kann man sich nicht mehr um Einzelne kümmern, weil das gar nicht geht. Lehrer sollen das Wort Gottes in der Gemeinde verständlich erklären und klären. Und die hervorgehobenen Ämter der Gemeinde dienen zur Ausrüstung der Christen, damit alle Gemeindeglieder mit ihren individuellen Gaben ihre Aufgaben wahrnehmen können. Und wenn wir jetzt so einen Gabentest machen würden und wir würden hören, was sie alles für Gaben haben, ich glaube, dann hätte die Gemeinde wie so eine dynamische Bombe irgendwo einen großen Knall erlebt. Was wir alle drauf haben, was wir alle können, aber was wir nicht einsetzen. Und das große Ziel ist, dass der Leib Christi wächst und dass Gemeinde wächst. Und wenn Sie sich jetzt selber fragen, stimmt das? Wächst meine Gemeinde? Wächst unsere Gemeinde? Tut sie das? Oder bleibt sie stehen. Und ein Etappenziel ist die Einheit, die Gott uns gegeben hat. Und ein weiteres Ziel ist, dass wir Christen immer mehr unseren Herrn Jesus Christus erkennen. Und dass wir immer mehr spüren, er ist da, er lebt. Und er lebt in mir. Und ein Ziel ist, dass wir erwachsen werden und nicht unmündig bleiben und an Reife zunehmen. Und ein Ziel ist, dass wir das ganze Angebot von Jesus an uns fröhlich nutzen, nicht nur so ein bisschen. Dass wir sagen, ach, wenn ich einladen gehe, dann brauche ich so ein bisschen Kraft, den Rest habe ich ja selber. Ja, vom Wegen, gar nichts haben wir. Oder ich brauche so ein bisschen Glauben. Nein, wir brauchen nicht ein bisschen Glauben. Wir brauchen den Glauben an den großen Gott. Und ein Ziel ist es, dass die Gemeinschaft von Christen unter dem Schutz unseres Herrn bleibt. Dass wir nicht meinen, wir könnten das selber machen. Boah, wir sind ja gut, wa? Wir sind die Macher, wir machen das schon. Nein, wir machen gar nichts. Und ein Ziel ist, dass wieder klar wird, wofür wir eigentlich da sind, nämlich um Gott zu dienen. Wir sind nicht dafür da, dass wir uns selber beweihräuchern und dass wir irgendwelche großen Dinge tun und dass die Presse davon berichtet oder das Fernsehen. Dafür sind wir nicht da. Wir sind da, dass wir einfach unserem Gott dienen und nicht dem Quatsch der anderen Menschen nachrennen. Ich habe mich gefragt, was können wir dazu tun, dass wir uns auf diese Ziele zubewegen. Wir können nur gemeinsam vorangehen. Wir können das nicht ein paar Fachleuten überlassen. Wir können das nicht sagen, ihr habt auch eine Gemeindeleitung, einen Ältestenkreis, die machen das schon. Nein, die machen das eben nicht. Wir können nur gemeinsam vorwärts gehen. Und Vers 15, am Ende unseres Predigtextes, nennt dann drei Aufgabenfelder. Das erste, lasst uns wahrhaftig sein. Das ist schon ein Hammer. Und das Zweite, und das in der Liebe. Und das Dritte, lasst uns wachsen zum Haupt hin, Christus. Was heißt das? Wenn wir den Sprung von der Theorie zur Praxis wagen, dann stehen wir ständig vor unseren Grenzen. Wenn wir den Sprung wagen von dem, was wir hören, von der Theorie, von irgendwelchen Seminaren in die Praxis, dann ist das oft so, als wenn wir vor die Wand laufen. Weil wir plötzlich, wenn wir es umsetzen wollen, merken, das geht überhaupt nicht. Ich will das mit meiner Kraft, ich kann das ja, ich bin ja gut. Und zack, laufen wir vor die Wand. Und so ist es aber, diese Grenzen sind unsere Übungsfelder. Und wenn wir hier üben, werden wir erfahren, dass Gott unsere Grenzen weiter steckt, immer weiter. Dann ist die Wand nicht mehr so nah, dann ist sie weit weg. Dass Gott unsere Grenzen weiter steckt und wenn wir hier nicht üben, dann bleiben unser Leben als Christen und auch als christliche Gemeinschaft kümmerlich. Wir bleiben im Glauben stehen. Stellen Sie sich vor, wir würden hier nur Gottesdienst feiern, sonntags, morgens oder nachmittags. Und wir würden vielleicht noch eine Tasse Kaffee trinken hinterher und ein paar Lieder singen und wieder nach Hause gehen. Und das wäre alles. Dann würde diese Gemeinde kaputt gehen. Und so ist das in vielen Gemeinden und Kreisen. Man trifft sich, man singt zusammen, man geht wieder, aber man macht sonst überhaupt nichts miteinander. Wir bleiben im Glauben stehen. Wie in vielen Kirchen und Gemeinden. Ich weiß, wovon ich rede. Ich bin viel unterwegs und kriege das immer mit, was da so läuft. Lassen Sie mich diese drei Punkte kurz aufgliedern in der Zeit, die uns bleibt. Ich hoffe, wir haben noch ein bisschen. Zum Ersten das Mühen um Wahrhaftigkeit, das heißt, gib Acht auf deine Gesinnung. Lieber den Einfluss geopfert als die Wahrhaftigkeit. Lassen Sie mich das nochmal sagen, weil das so gehaltvoll ist. Lieber den Einfluss, den ich habe, geopfert, als die Wahrhaftigkeit. Die Jünger von Jesus mussten sich alle zu dieser Wahrhaftigkeit durchringen. Die Apostel haben schließlich alle ihre Wahrhaftigkeit mit der Freiheit bezahlt. Und dadurch haben sie zwar kurzfristig, aber nicht endgültig ihren Einfluss eingebüßt. Im Gegenteil, wahrhaftig sein, etwas offen aussprechen, etwas zeigen, wie es wirklich ist und nichts verheimlichen. Merken Sie, das Übungsfeld, auf dem wir uns vorwärts bewegen, ist ein ganz anderes. Ein Tatbestand erschließen, unverfälscht, unverkürzt und unverhüllt wiedergegeben. Eine Offenheit innerhalb und außerhalb der Gemeinschaft. Dass wir offen sind für unseren Herrn. Dass wir offen sind, wenn wir gefragt werden, warum gehst du denn sonntags nachmittags in den Gottesdienst? Du bist doch bekloppt, bleib doch zu Hause, trink doch mit deiner Familie Kaffee. Die Wahrheit vorwärts treiben, das heißt, das Evangelium weitersagen, die gute Nachricht den anderen, die uns fragen oder die anderen, die uns mit großen Augen angucken, weil sie das alles nicht verstehen, dass wir ihnen die gute Nachricht nicht vorenthalten. Erinnern wir uns an das 8. Gebot und Martin Luthers Erklärung im kleinen Katechismus. Da heißt es, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wider deinen Nächsten. Was ist das? Wir sollen Gott fürchten und lieben und vertrauen, fürchten für Ehren. Wir sollen Gott ehren, lieben und vertrauen, dass wir unseren Nächsten nicht fälschlich belügen, dass wir ihn nicht verraten, dass wir ihm nicht nachreden oder böse Gerüchte weitergeben, sondern sollen ihn entschulden, Gutes von ihm reden und alles zum Besten kehren. Tun wir das? Wahrhaftig sein, das heißt, am Wahren haften. Und dazu gehört eine ausgeprägte Disziplin im Denken. Wer die Stärke hat, wahrhaftig zu bleiben, auch wenn das persönlich Nachteile bringt, der wird nicht schwächer, sondern er nimmt zu an Kraft. Er nimmt nicht zu an Gewicht, so wie wir oft oder ich, sondern er nimmt zu an Kraft. Und so ein Mensch wird immer heiß begehrt sein, da er sich eines zunehmenden Seltenheitswertes erfreut. Wahrscheinlich bleibt es uns nicht erspart, um der Wahrheit willen, um der Heilung willen, um einen Neuanfang zu ermöglichen, auch mal unbequem zu sein oder selbst Unbequemes in Kauf zu nehmen. Wahrhaftigkeit als Lebensziel zu praktizieren, das ist ein Ziel. Aber das bitte nur mit Sahne? Nein. Das bitte nur mit Liebe. Und das ist der zweite Punkt. Aber in Liebe. Mit Jesus unterwegs zu sein, ist ganz schön anspruchsvoll. Und immer geht es darum, Wahrheit und Liebe zusammenzuhalten. Und mit Jesus haben wir dafür das perfekte Vorbild. Und das Mühlen um Liebe heißt, gib Acht auf dein Herz. Gib Acht auf dein Herz, dass du nicht plötzlich umfällst, weil du so viel mal los. Gib Acht auf dein Herz, dass du keinen Infarkt bekommst. Gib Acht auf dein Herz, dass es ehrlich ist und dass es wahrhaftig ist. Und gib Acht auf dein Herz. Liebe ohne Wahrheit hilft nicht. Und Wahrheit ohne Liebe heilt nicht. Wir sind ja oft so, dass wir das einfach so brutal Wahrheit aussprechen und dem anderen was um die Ohren hauen. Aber es fehlt an Liebe. Wahrheit ohne Liebe heilt nicht. Jesus hat die Christen dazu befähigt, dass sie an der Wahrheit haften und in der Liebe bleiben können. Und das sagt ja unsere Jahreslosung. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Nicht nur ein bisschen, sondern alles. Liebe, die von Gott kommt, ist Gottes Kapital, das wir verwalten. Und wenn wir Wahrheit treiben und Liebe investieren, dann sind wir in einer Bewegung zu Jesus hin. Oder wörtlich in ihn hinein. Das heißt, wir gehen vorwärts. Eine Gemeinschaft, die vorwärts geht, wächst. Und eine Gemeinschaft, die stehen bleibt, geht kaputt. Eine Gemeinde, die nur stehen bleibt, weil sie nichts anderes gelernt hat, wird eingehen. Und das Letzte ist das Ziel. Das Ziel, das Vers 15 vorgibt. Und es ist eigentlich klar, wie es dazu kommt. Wir nehmen uns jetzt vielleicht in der Gemeindeleitung nicht vor, jetzt wird gewachsen. Da spricht mal der Boss ein Machtwort und sagt, Jungs, jetzt wird gewachsen. Also packt alle an und dann wachsen wir. Und dann kommen Menschen dazu. Nein, nein, das ist alles Kappes. Es wird nichts. Sondern wir verwalten nur das treu, was Jesus uns gegeben hat. Dann werden wir wachsen. Und wenn Jesus groß herauskommt, dann wird Gemeinde wachsen, nicht umgekehrt. Nein, nicht wenn wir groß rauskommen, wird Gemeinde wachsen. Nein, das geht nicht. So einfach ist das nicht. Unsere Gemeinde ist voller Vielfalt. Wir sind ausgerüstet mit guten Gaben und sie haben alle solche guten Gaben. Wir haben unsere Aufgabe erkannt, jeder kann etwas. Und sie oder du hast es vorhin erzählt, du spielst Klavier wie ein Weltmeister. Jeder hat seine Gaben erkannt. Und was wir tun, tun wir für Jesus. Und wir bewegen uns auf ihn zu. Und wenn wir seine Vorgaben einsetzen, wird unsere Gemeinde wachsen. Ich sage das nochmal. Wenn wir seine Vorgaben einsetzen, dann wird unsere Gemeinde wachsen. Wachsen ist also ein Zunehmen an Kraft, an Umfang, an Reife und an Gesundheit. Und was ist, wenn es stockt? Und was ist, wenn so Tage kommen, wo nichts läuft? Jede Gemeinde besteht aus Einzelnen. Für jeden Christen von uns gilt, du bist begabt. Und wenn Sie heute sagen, ja, ich kann ja nichts, ich kann nicht laut sprechen, ich kann nicht was erzählen, ich kann ja nichts. Ich bin zwar Christ, ich glaube an Jesus, aber ich kann nichts. Dann ist das einfach nicht wahr. Sie können zumindest beten. Und ich frage uns heute Nachmittag, was kannst du, der du hier im Gottesdienst bist, tun zur Förderung der Gemeinde und der Gemeinschaft? Und die zweite Frage ist, was willst du denn, lieber Gottesdienstbesucher, tun? Was wirst du tun? Was hast du verstanden heute? Eine gesunde Gemeinde wächst nach innen und nach außen wie ein gesunder Baum. Ich habe am Mittwoch 20 Tannen verbrannt zu Hause. weil ich Unkraut vom Bürgersteig mit einem Flammenwerfer verbrennen wollte. Und dann haute der Wind die Flamme in die Tannen und 30 Meter Zaun sind verbrannt und 20 Tannen und die Feuerwehr kam und der Krankenwagen und die Polizei und ganz Pungelscheid war in Aufruhr. Ja, das ist nicht damit gemeint, das ist Blödheit, das ist meine Dummheit gewesen. Nach außen gewinnt die Gemeinde an Volumen und nach innen an Wert. Nach unten gewinnt die Gemeinde an Halt durch eine gute Verwurzelung. Und die Gemeinde wächst nach oben vorwärts zum Licht wie ein guter Baum. Und glauben Sie mir, Gott will unsere Gemeinde segnen und wir haben Grund, gemeinsam zu danken. Wir können gemeinsam leben, wenn wir gemeinsam vorwärts gehen. Und wenn nicht immer wie auf einem Zug am letzten Wagen irgend so ein Knaller sitzt, der dann die Bremse zudreht. Der Zug fährt und hinten sitzt einer, der bremst. Dann geht das in die Hose. Also, je tiefer unsere Wurzeln, desto weniger können wir umgetopft werden. Das wissen Sie. Wenn die Wurzeln tief genug sind, dann ist das Umtopfen eine schwierige Geschichte. Und wer sich oft umtopfen lässt, hat die Mitte, also unseren Herrn Jesus Christus, verloren. Ich wünsche uns ein gutes Wachstum. Ich wünsche uns, dass der Heilige Geist uns dazu befähigt, an diesem Pfingstfest 2024. Amen. Herr, ich weiß, dass du mein Vater bist, in dessen Arm ich wohlgeborgen. Ich will nicht fragen, wie du führst. Ich will dir folgen ohne Sorgen. Und gäbest du in meiner Hand mein Leben, dass ich selbst es wende, ich legte mit kindlichem Vertrauen es wieder zurück in deine Hände. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn, zum ewigen Leben. Amen.